Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde München-Perlach. Sie hören die Predigt vom 27. September von Ruth Möller. Die Predigt dauert etwa 29 Minuten.
Ja, ich möchte euch heute Morgen eine Geschichte erzählen. Die Geschichte von zwei Brüdern. Und die Geschichte spielt in einem Dorf im Nahen Osten, vielleicht irgendwo auf einem Hügel. Und wie die Dörfer damals so waren, sind die Häuser sehr dicht aneinander gebaut. Vielleicht wohnen da etwa 200 Leute in diesem Dorf. Und die Häuser sind so dicht, dass man von Dach zu Dach springen kann, wenn man ein bisschen geübt ist. Und es ist nicht nur die räumliche Enge, die die Menschen dort verbindet, sondern auch eine ganz starke soziale Enge. Wahrscheinlich sind sogar viele miteinander verwandt. Auf jeden Fall weiß jeder von jedem alles. Und jeder ist auch der Gemeinschaft verpflichtet. Das, was der eine macht, betrifft den anderen und ja, verändert die ganze Dorfgemeinschaft. Und natürlich gibt es in diesem Dorf auch Hierarchien. In der Familie ist das ganz klar, der Familienvater, das Oberhaupt der Familie. Und in dem Dorf gibt es auch Hierarchien und da gibt es Dorfälteste. Und die Geschichte von diesen beiden Brüdern, die ich euch heute erzählen will, ich sag einfach du, ich hoffe, das ist okay, ich bin ja schließlich einfach eure Schwester, die ich euch heute erzählen will, spielt in einer sehr einflussreichen Familie und vermutlich ist der Vater auch so eine Art Dorfoberhaupt. Auf jeden Fall hat er Einfluss auf das, was in dem Dorf passiert, was die Leute denken, wie die Leute handeln und wie die Leute entscheiden. Das sind also diese beiden Brüder, die sehr unterschiedlich sind, wie das oft in Familien ist. Da ist der Ältere, der Erstgeborene, sehr stolz, pflichtbewusst, weiß um seinen Stand, tut das, was man von ihm verlangt und erwartet es auch von anderen. Und da ist der Jüngere, der sogar keine Lust hat, sich immer in die Pflichten einzuordnen und in dem zu tun, der neugierig ist, der oft da sitzt und träumt und dem eigentlich das Dorf zu eng ist. Und eines Tages, als er alt genug ist, geht dieser Jüngere zum Vater. Und wie gesagt, das ganze Dorf kriegt das mit. Und die Bewohner staunen. Hier macht jemand was, das war so noch nie da. Der Jüngere geht zum Vater und sagt, Vater, ich habe genug von diesem Leben hier. Ich will hier raus, mir ist es zu eng. Ich halte es hier einfach nicht mehr aus. Gib mir mein Erbe, damit ich wegziehen kann. Und wie gesagt, es findet nicht hinter geschlossenen Türen statt. Alles schaut auf den Vater. Was macht der Vater? Also, na klar, er wird ihn bestrafen, er wird ihn ohrfeigen, er wird ihn vielleicht sogar töten. So eine Unverschämtheit. Wie kann er kommen und kann alle Werte des Dorfes, das ganze Leben in Frage stellen? Wenn das jeder machen würde, wäre das Überleben überhaupt nicht mehr gesichert. Was für eine Respektlosigkeit. Und der Vater, auf den alles schaut, mit Erwartung und dass er mit starker Hand jetzt durchgreift und die Ordnung schafft. Der Vater gewährt dem Sohn eine dreifache Gnade. Das erste ist, er entscheidet sich nicht auf der Grundlage seines Schmerzes oder der Schande oder auf der Grundlage des Gesetzes zu handeln, sondern auf der Grundlage seiner Liebe. Die Liebe ist die Motivation. Das zweite ist, der Sohn bekommt tatsächlich sein Erbteil. Das ist bis dahin noch nie da gewesen und in allen historischen Schriften nirgendwo dokumentiert gewesen. Und das dritte ist Freiheit. Der Vater gewährt dem Sohn die Freiheit zu gehen. Er hätte das verhindern können. Aber er behandelt seine Kinder nicht wie Knechte, nicht wie Sklaven, sondern er gibt seinen Kindern die Würde der freien Entscheidung und der Eigenverantwortung. Ein Großteil dieser Erbschaft war natürlich Land und das musste jetzt dann verkauft werden und das hat der Sohn auch getan. Und indem er das verkaufte, macht er sich wirklich zum Außenseiter dieser Dorfgemeinschaft. Ich meine, Land in Israel zum Beispiel ist ja nicht einfach nur Besitz. Das ist ein Erbteil. Das ist die Garantie für, wir sind Gottes Volk. Der Sohn verkauft es. Er macht einen radikalen Schlussstrich unter sein Leben und er wird nie wieder in sein Dorf und in seine Familie zurückkehren können, ohne zu befürchten, dass er vor dem Dorfeingang gesteinigt wird. Nicht mal von seiner Familie, sondern von der Dorfgemeinschaft, die ihn jetzt ausschließt. Er ist ein Vogelfreier, ein Geächteter. Das ist der jüngere Sohn und der ältere. Wo ist er? Wieso greift er nicht ein? Das wäre doch seine Verantwortung, sich um den jüngeren Bruder zu kümmern. Warum macht er nichts? Wieso ist er stumm? Und er nimmt jetzt auch noch sein Erbteil. Und er unternimmt nichts, um den jüngeren Bruder umzustimmen, was seine Rolle gewesen wäre. Er sollte der Vermittler sein zwischen dem abtrünnigen Sohn und dem Vater. Er tut nichts. Und so sehen wir hier den Vater, der definiert wird durch das, was er gibt. Und dann sehen wir hier den jüngeren Sohn, der definiert wird durch das, was er tut. Und wir sehen den älteren Sohn, der sich dadurch auszeichnet, durch das, was er nicht tut. Und schlechte Entscheidungen treffen ist die eine Sache. Aber zu wissen, Gutes zu tun und es nicht zu tun, ist auch nicht besser. Der Jüngere verlässt also das Dorf. Dem geht's gut erstmal, er gibt alles auf, er denkt nicht mehr an zu Hause. Und dann kommt eine Wirtschaftskrise, Hungersnot und sein Geld geht zu Neige. Er wirtschaftet nicht besonders gut und am Ende steht er da und hat nichts mehr. Und er ist allein, da ist kein soziales Netz. Er ist eine Fremde, er ist Ausländer. Und da ist keiner da, der sich jetzt um ihn kümmert, wo er jetzt hingehen kann. Und dann schaut er sich um und was soll er tun? Er erhofft sich jetzt Hilfe von anderen und er hängt sich an einen Menschen in diesem Land. Und ich glaube, das ist das, was wir oft tun, ne? Wenn wir von Gott weg sind und keine Hilfe mehr haben, wir hängen uns an Menschen und erhoffen uns Hilfe von Menschen, Organisationen, Ideologien, Verschwörungstheorien, weil wir heimatlos sind und nicht mehr wissen, wo wir hingehören. Und am Ende landet er bei einem Bauern und muss die Schweine hüten. Und während man den Schweinen was zu essen gibt, zu fressen gibt, geht er leer aus, er darf nicht mehr das Schweinefutter fressen. Und so sinkt er tiefer als die Schweine. Er sitzt dort in seinem Schmutz. Er tauschte den Palast des Vaters gegen einen Stall und die Gemeinschaft der Familie gegen die Gesellschaft von Schweinen. Er suchte Vergnügen und fand Schmerz. Er suchte Freiheit und fand Abhängigkeit und Demütigung. Er suchte Hilfe bei Menschen und wurde zum Sklaven. Und in dieser Situation, wo er überhaupt nicht mehr weiter weiß, wo er dort sitzt im Dreck, im Schmutz, allein, verzweifelt, ohne Hilfe, erinnert er sich an sein Vaterhaus. Er erinnert sich an seinen Vater. Und er denkt nach. Wenn ich hier bleibe, sterbe ich. Das ist klar. Wenn ich zurückgehe, besteht immerhin noch die Möglichkeit, dass mein Vater mich vielleicht wieder aufnimmt. Ich habe sein großes Herz kennengelernt. Vielleicht nicht als Sohn, aber vielleicht kann ich dort als Diener arbeiten und überhaupt. Ich kann ja arbeiten. Wenn ich dort auf seinem Hof arbeite, kann ich vielleicht sogar meine Schulden abbezahlen. Es ist zwar möglich, dass ich, bevor ich überhaupt das Haus meines Vaters erreiche, aus dem Dorf gejagt werde und vielleicht schlimmer, aber mein Vater könnte mich vielleicht auch schützen. Also, ich mache mich auf und gehe nach Hause. Er geht, weil er keine andere Möglichkeit mehr hat. Wenn er noch Geld in der Tasche gehabt hätte, wenn er noch andere Möglichkeiten gehabt hätte, wäre er nicht gegangen. Er glaubt tatsächlich noch, dass er immer noch wert ist, auf dem Gut seines Vaters zu arbeiten. Dass er es immer noch verdient hätte, dort als Diener irgendwie unterzukommen. Er macht sich auf den Weg. Und wir wechseln die Szene, wir gehen wieder zurück in das Dorf. Dort ist das Leben weitergegangen. Und wir sehen die Dorfältesten, wie das dort im Nahen Osten so üblich ist, am Dorfeingang sitzen. Sie arbeiten ja nicht, arbeiten tun nur die Leute, die Geld verdienen müssen. Da sitzen also die Elite, die alten, ehrwürdigen Männer. Dort am Tor werden Entscheidungen getroffen, wird Politik gemacht, da werden Streitigkeiten verhandelt, Gerichte gehalten, Ehen vereinbart. Und so verbringen diese ehrwürdigen Männer ihre Tage dort auf dem Ehrenplatz. Einer von ihnen sitzt so, dass er die Straße, die zum Dorf hochführt, immer im Blick hat. Das ist der Vater. Er wartet auf seinen Sohn. Er wartet darauf, dass er zurückkommt. Und während alle dort gemütlich sitzen und Pfefferminztee schlürfen, sieht er ihn plötzlich in der Ferne. Kein anderer hat ihn bisher gesehen. Kein anderer achtet auf das, was sich dort tut. Da kommen immer wieder Leute hoch. Aber der Vater sieht sofort, das ist mein Sohn. Er macht sich auf den Weg zurück. Und während vorher noch alles still und gemütlich und ruhig ist, kommt plötzlich Bewegung ins Spiel. Der Vater springt auf. Alle schauen ihn an. Und er rennt los. Seine Kopfbedeckung fliegt weg, seine Sandalen schlüpfen von den Füßen. Er rafft seine Kleider hoch und rennt den Weg runter seinem Sohn entgegen. Und vor der ganzen Gesellschaft des Dorfes verwandelt sich der Vater in einen Knecht. Er nimmt Knechtsgestalt an. Reiche Leute rennen nicht, zeigen nicht ihre Füße, nicht ihre Beine. Das sind die Sklaven, die barfuß über den Schmutz laufen und ihre Füße zeigen. Vor den Augen aller anderen verwandelt sich das reichste und angesehenste Dorfoberhaupt in einen würdelosen Sklaven. Der Vater erniedrigt sich selbst, er demütigt sich selbst und läuft dem Sohn entgegen. Er fällt ihm um den Hals und küsst ihn. Von dem Sohn wurde erwartet, dass er vor dem Vater auf die Knie fällt, seine Füße küsst und um Gnade flehen. Und stattdessen wird er vom Vater umarmt und geküsst, noch bevor der Sohn irgendwas sagen kann. Bevor der Sohn seine Fehler bekennt und um Vergebung bittet, ist er schon geliebt und umarmt und zu Hause. Und diese unerwartete, kostbare Liebe ändert nun alles in ihm. Diese Liebe des Vaters hat die Kraft der Erlösung und Errettung. Und sie bringt die wahre Umkehr des Sohnes. Und von seiner vorbereiteten Rede bleibt nur noch das Bekenntnis seiner Schuld. Und die Erkenntnis, dass er überhaupt nicht würdig ist, irgendetwas vom Vater zu empfangen. Ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Und er begreift, da ist nichts mehr, was er tun kann. Und da ist nichts, was er tun muss. Mein Vater liebt mich und er vergibt mir. Und hier in den Armen des Vaters erfahre ich, wer ich wirklich bin. Und alles, was er tun kann, ist diese Liebe zu akzeptieren und die Vergebung anzunehmen. Und so ist der Sohn, der so lange verloren war, der tot war, endlich gefunden und lebt wieder. Gefunden vom Vater. Der Vater nimmt den Sohn, bringt ihn nach Hause, lässt ihm neue Kleider geben, gibt ihm den Siegelring, neue Schuhe. Und so bekommt der Sohn seine Ehre zurück, ihm wird das Vertrauen des Vaters geschenkt und seine Selbstachtung wird wiederhergestellt. Und der Vater organisiert ein Fest für die ganze Familie und für das ganze Dorf. Er lässt das Kalb schlachten, das gemästete Kalb schlachten. Und er lädt ein, heute Abend, mein Sohn ist zurück, er war tot, er ist wieder lebendig. Leute, das müssen wir feiern, kommt, kommt, feiert mit mir, freut euch mit mir, mein Sohn ist wieder da. Und die Leute, die das alles staunend beobachten, kommen. Sie kommen nicht um des Sohnes willen, sie kommen wegen dem Vater. Und diese Feier wird nicht gefeiert, weil der Sohn wieder da ist. In dieser Feier wird der Vater und seine Liebe gefeiert. Er steht im Mittelpunkt. Er wird gefeiert. Ihm zu Ehren kommen die Leute. Und indem sie sich entscheiden zu kommen, wird dieser Sohn in die Gesellschaft rehabilitiert. Sie akzeptieren die Entscheidung des Vaters und der Sohn ist wieder Teil der Gemeinschaft. Der ältere Sohn hat das alles gar nicht mitgekriegt. Der war irgendwo weit weg und kommt nach Hause und die Feier ist im vollen Gang. Auf dem großen Anwesen gehen die Leute ein und aus, die Sklaven und Diener laufen hin und her, es riecht nach gutem Essen, Musik wird gespielt, es wird gelacht und getanzt. Und der Sohn denkt, was habe ich denn hier verpasst? Was ist denn hier los? Und der erste Diener, der vorbeikommt, hey, was ist denn hier passiert? Warum feiern wir hier? Und der Diener sagt, dein Bruder ist zurückgekommen. Stell dir das vor, dein Bruder ist wieder zurückgekommen. Und dein Vater hat eine Feier für ihn gemacht. Geh schnell rein, er wartet auf dich. Und der Ältere hält einen Moment inne. Das gibt's doch wohl nicht, oder? Da kommt dieser Typ wieder zurück. Und das Erste, was mein Vater macht, ist eine Party für den feiern. Und er weigert sich reinzugehen. Er verweigert seinem Vater den Respekt. Und wo alle anderen in die Feier hineingehen, den Bruder wieder annehmen, entscheidet er sich, das nicht zu akzeptieren. Und er beleidigt den Vater in diesem Augenblick genauso, wie sein jüngerer Bruder ihn beleidigt hat. Aber er merkt es gar nicht in seiner Selbstgerechtigkeit. Und der Vater sitzt drin und hört, dass sein älterer Sohn draußen steht und sich weigert, in die Party zu kommen, in die Feier zu kommen, seinen Sohn zu begrüßen. Normalerweise würde er jetzt einfach einen Diener schicken, vielleicht sogar zwei oder drei, würde den älteren Sohn vielleicht irgendwo bestrafen, festsetzen, weil so eine Respektlosigkeit geht nicht. Aber was macht er? Er steht auf, er geht raus anstelle seiner Diener und begegnet seinem älteren Sohn persönlich. Und aus dem sprudelt es alles raus. Das ist so ungerecht, was du hier machst. Was soll denn das? Ich schufte hier mein ganzes Leben. Ich halte jedes Gebot ein. Ich tue alles, was du sagst. Alles mache ich für dich. Und nie feierst du eine Feier für mich. Und der, der alles verschwendet hat, der so viel ausgegeben hat und so viel Schaden und Schande gebracht hat, wenn der zurückkommt, dann feierst du eine Party. Das war immer dein Lieblingssohn. Ohne Anrede kommt die ganze Wut raus und die ganze Verzweiflung. Und der Vater hört sich das alles an Und er sagt, mein Sohn, mein Sohn. Alles, was meines, ist dein. Hast du es noch nicht verstanden, wer du wirklich bist, welche Privilegien du hast, indem du mein Sohn bist? Komm mit rein und feiere mit deinem Sohn. Und hier wird klar, dieser ältere Sohn, obwohl er immer in der Familiengemeinschaft mit seinem Vater gelebt hat, obwohl er immer das getan hat, was sein Vater wollte, obwohl er bestimmt angesehen und respektiert war von der ganzen Dorfgemeinschaft, war in Wirklichkeit genauso weit weg. Er will ein Fest mit Freunden feiern, aber wenn seine Freunde nicht dort jetzt auf der Party sind, wo sind die Freunde dann? Er meint, er hat nichts und doch gehört ihm alles. Da ist der ältere Sohn, der überhaupt noch nicht verstanden hat, wie sehr ihn der Vater liebt. Da ist der ältere Sohn, der immer auf dem Anwesen des Vaters lebt, aber noch nie im Haus war und die Liebe des Vaters angenommen hat und verstanden hat, wer er ist. Da ist der ältere Sohn, der alles macht, was die Tradition von ihm erwartet, der das alles hochhält und alles verstanden hat und der doch nie in der Liebe des Vaters war. Und hier steht jetzt der Vater und sagt, mein Sohn, komm mit rein. Er steht da mit offenen Armen und wünscht sich nichts mehr, als dass der ältere Sohn mit hineingeht. Dass der ältere Sohn die Liebe des Vaters erkennt und annimmt und dass er nicht mehr draußen bleibt. Nicht mehr nur aus Tradition, Erziehung Sohn ist, sondern wirklich und ganz und gar Sohn wird. Und die Geschichte, die endet hier offen. Eine Geschichte, die Jesus erzählt hat, und die eigentlich den Schluss offen lässt. Wird der Sohn hineingehen? Wird er sich rufen lassen? Wird er die Liebe des Vaters annehmen? Oder wird er draußen bleiben? Und in dieser Geschichte kann man sich ja in vielem wiederfinden. Ich bin sicher, dass wir oft auch schon, jeder von euch auch in Situationen war, wo das der Schweinestall war. Aber ich frage mich, ob wir nicht genauso oft eigentlich mitfeiern sollten, schon längst rehabilitiert sind und trotzdem draußen stehen und nicht hineingehen. Ob wir nicht eigentlich genauso oft die Rolle des älteren Sohnes einnehmen. Vielleicht, weil wir enttäuscht sind oder weil uns die Arbeit des Alltags abhält, weil wir Sorgen haben und weil wir es einfach versäumen, in das Haus des Vaters hineinzugehen und seine Liebe anzunehmen. Und ich will einfach einen kleinen Moment dir Gelegenheit geben, mal nachzudenken. Was ist denn jetzt gerade deine Situation? Vielleicht bist du beim Vater innen und feierst. Vielleicht befindest du dich gerade im Schweinestall oder einfach draußen auf dem Hof. Da ist das Herz des Vaters und die Sehnsucht, dass seine Kinder mit hineinkommen. Alle. Und als Jesus diese Geschichte erzählt hat, da ging es ja um die Gerechten, die Pharisäer und die Sünder, zu denen Jesus ja gegangen ist. Und die Pharisäer haben das ja nicht verstanden. Und ich glaube, das kann man sehr direkt auch auf uns übertragen. Wir haben auch hier die Gerechten, die Frommen und die, die draußen sind, von denen wir sagen, hey, das sind die Sünder. Aber die Geschichte kann man natürlich auch noch auf einer ganz anderen Ebene betrachten. Der Erstgeborene, das sind die Juden, das ist Gottes Volk. Und der jüngere Sohn, das sind wir, die wir Jesus anerkennen. Und ich glaube, dass diese Frage und diese Offenheit der Geschichte tatsächlich auch von Jesus so gemeint war. Eine Frage an die Juden, was werdet ihr tun? Und als ich im Frühjahr die Anfrage bekommen habe, ob ich beim Philippusdienst arbeite, ob ich das machen werde, habe ich eine Weile überlegt, weil das kam für mich ziemlich überraschend. Manche von euch wissen vielleicht, dass ich hier im Perlacher Herz gearbeitet habe, in dieser sozialen Arbeit. Und hier in Neuperlach sich um die Menschen zu kümmern, die Jesus nicht kennen, um die sozial Schwachen zu kümmern, um die Jugendlichen zu kümmern, das war mir vollkommen klar, was Gott da wollte, dass das Gottes Herz ist, sein Reich dort zu bauen und Nächstenliebe zu zeigen. Das war mir so klar, ich bin da voll im Willen Gottes drin, das zu tun. Und im Beten und Nachdenken darüber, ob ich jetzt zum Philippusdienst gehen soll, war mir das wirklich wichtig zu erkennen, Gott, was ist denn eigentlich dein Herz an dieser Arbeit? Ich muss euch gestehen, dass bis dahin Israel nicht so wirklich ein Thema für mich war. Und ich jetzt, das ein bisschen überraschend war. So, hey Gott, du willst ich? Mich meinst du? Und dann habe ich gedacht, wenn ich das tue, will ich wissen, was dein Herz an dieser Sache ist, dass ich dorthin gehe und mich für Israel engagiere und für den Philippusdienst. Und im Gebet hat mich der Heilige Geist an diese Geschichte erinnert. Und ich sah den Vater und den älteren Sohn. Und Gott hat mich einen Augenblick einfach spüren lassen, diese Liebe und diese Sehnsucht. Ich will, dass der ältere Sohn endlich nach Hause kommt. Und diese Liebe des Vaters für den älteren Sohn, diese Liebe des Vaters für den jüngeren Sohn, die Liebe des Vaters für uns, für mich und für dich, die ist so überwältigend. Und die ist da und die hört nicht auf. Und die überwindet die Grenzen und die umarmt uns, egal wo wir sind und wie wir gerade aussehen. Und ich will einfach zum Abschluss beten, dass wir einfach neu diese Liebe immer wieder erfahren, dass wir uns neu aufmachen, in das Fest hineingehen und uns an den Festtisch setzen, an das Festmahl. Vater, ich danke dir für diese Liebe, die wir wirklich nicht begreifen können, die wirklich immer wieder erstaunlich ist, die uns wirklich immer wieder umhaut und uns manchmal sogar verärgert, weil sie so radikal ist, so vergebend ist, so überwindend ist und so anders ist als das, was wir spüren, wenn wir lieben. Und ich bitte dich jetzt, dass du unsere Herzen aufmachst, deine Liebe zu empfangen, dass du uns fähig machst zu verstehen, wer wir sind und wer du bist. Und wir geben uns dir neu hin und wir wollen eintreten, Herr. Wir wollen eintreten und teilnehmen am Festmahl. Amen.